Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
Hallo Julius, du musst mich heute durch den Podcast tragen, weißt du das?
Ja, ich weiß das, du warst gestern im Stadion und hast dich verausgabt, mit Erfolg, kann man ja auch sagen. Du warst
das so ein ist bisschen sehr korrekt.
Zur rumänischen Unterstützung da und das ist mehr als gelungen, würde ich sagen, wenn wir auf dieses 3:0 der Rumänen gucken. Das machen wir heute aber nicht ganz so ausführlich, sondern wir gucken auf die ersten Spiele des zweiten Spieltags. Die gehen nämlich am Mittwoch los und wir haben die ersten 6 Spiele quasi aus diesem zweiten Spieltag, wo ja allerspätestens sich Mannschaften auch schon für die K.O.-Phase qualifizieren können. Wir haben schon oft drüber geredet, die 4 dritten Plätze in den Gruppen machen es möglich, dass da auch schon quasi zumindest Entscheidungen fallen können, was das Weiterkommen angeht. Außerdem, finde ich, sind ein paar richtig schöne Spielchen dabei. Und deswegen freue ich mich, dass wir gleich drüber reden, nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir machen, sind Angaben ohne Gewähr, weil die Quoten sich in diesem Podcast noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das also unsere Einleitung wie immer und dann können wir eigentlich auch reingehen. Ich habe es gesagt, wir machen am Mittwoch weiter. In der letzten Folge bekommt ihr noch die Spiele, die heute am Dienstag um 18 und um 21 Uhr auch stattfinden werden. Also wenn ihr jetzt in diesem Podcast reinhört und euch sagt, Mensch, ich habe vor heute Abend, bin ich noch gar nicht vorbereitet, dann müsst ihr nochmal in den letzten reinhören. Wir machen jetzt schon mit den morgigen Spielen weiter und das erste Spiel da auf der Liste, das ist das 15 Uhr Spiel Kroatien gegen Albanien. Albanien mit dem schnellsten Tor der EM-Geschichte gegen Italien. Danach hat der Favorit sich doch noch ins Spiel gekämpft. Aber ich fand, ein kämpferischer Auftritt. Gleichzeitig hast du gesehen, dass vielleicht in der Spitze ein bisschen die Qualität fehlt. Und bei den Kroaten, ja, die hatten natürlich dieses Kracherspiel gegen Spanien. Aber gerade in der ersten Halbzeit habe ich gedacht, Mensch, vielleicht habe ich endlich recht gehabt, Alex. Und diese kroatische Generation ist am Ende angelangt.
Ja, am Ende, käme jetzt ein bisschen früh, wenn man gleich vom Ende spricht. Aber ja, gut lief es natürlich nicht, vor allem gegen den Ball. Das war ein bisschen teilweise zu luftig verteidigt und vorne hatten sie ihre Riesenchancen nicht gemacht. Sie hatten ja genügend Chancen. Ich gucke nochmal drauf, einen XG von 2,38 hatte Kroatien, also einen höheren Expected Goals Wert als die Spanier. Und am Ende steht ein 0-3. Ja, weil du deine Chancen, zum Beispiel diesen einen Elfmeter oder ja auch eine Situation, die auf der Linie geklärt wurde, einfach nicht verwertet hast. Die Spanier waren auf ihrerseits eiskalt und so kannst du auch mal ein Spiel verlieren, ohne dass man gleich bilanzieren muss, dass du am Ende bist, ne?
Ja, also ich finde schon, dass gerade in der ersten Halbzeit das teilweise, du hast auch gesagt, die Abwehr mir da wirklich Sorgen gemacht hat. Also wenn wir uns exemplarisch zum Beispiel das Morata-Tor einfach auch direkt angucken, ne, das war ja, man sagt es im Fußball oft, aber das war einfach viel zu einfach. So, und das, da hat mir sehr viel Struktur gefehlt im Verteidigen, die Kroatien sicherlich auch in den letzten Jahren immer ausgemacht hat. Klar ist aber auch, du hast gesagt, sie haben schon, das hat man auch immer gesehen, eine gewisse spielerische Qualität, die es ihnen ermöglicht, selber auch Chancen zu kreieren. Und das wird sicherlich gegen Albanien, wenn es gegen Spanien gelingt, auch gegen Albanien wird das gelingen. Und dieses Mal werden sie vielleicht mindestens ein Tor schießen dann auch mal, wenn sie nicht ganz so einen ärgerlichen Tag mitbekommen. Ne?
Ja, also ich glaube auch, dass sie jetzt treffen werden. Die Albaner haben das, du hast das angesprochen, kämpferisch gemacht, waren haben natürlich auch Italien überrumpelt am Anfang, aber du hast gesehen, spielerisch haben sie dann schon auch Probleme, wenn eine Mannschaft mehr Ballbesitz hat, strukturiert spielt, dann ist es jetzt nicht keine Schande, dass man da unterlegen ist, aber dann ist die Favoritenrolle dann schon klar im Spiel und hat sich immer klarer geäußert, je länger das Spiel dauerte. Und da die Kroaten jetzt auch mit dem Rücken zur Wand stehen, ja unbedingt gewinnen müssen, denn wenn du hier wieder verlierst, kann es ja das schon wirklich gewesen sein, weil dein Torverhältnis dann ja desaströs ist. Also die Kroaten haben jetzt auch natürlich einen gewissen Druck. Sie sind der Favorit. Der eigene Anspruch ist es, definitiv besser Fußball zu spielen. Und dann glaube ich schon, dass Kroatien hier den Dreier mitnehmen kann. Denn wie gesagt, so schlecht war ja der Auftritt nicht. Ne? Gegen den Ball war das nicht immer optimal, aber sie hatten ja trotzdem ihre Chancen. Und so eiskalt, wie die Spanier sind, mit so viel individueller Klasse natürlich auch bestückt, ne? Wenn man an Fabio Ruiz Tor denkt, wenn man an Lamine Jamals Auftritt denkt, so viel Klasse haben die Albaner ja dann auch nicht im Kader. Deswegen sind die Kroaten für mich der Favorit, auch zu Recht der Favorit. Und ich habe auch irgendwie den, ja, wahrscheinlich ein bisschen langweiligen, aber dann doch den Favoritentipp hier im Auge.
Ja. Ja, ich glaube, dass für mich auch ein ganz wichtiger Faktor ist, das, was du eben ausgeführt hast, das wäre sonst mein nächster Satz gewesen, nämlich, dass der Druck auf Kroatien natürlich jetzt da ist, das Ganze zu gewinnen und dass wir trotzdem über eine Mannschaft reden, die Erfahrung mit Turnieren hat, ne, die in dieser Konstellation größtenteils immer sehr weit gekommen ist, auch in K.O.-Turnieren. Und es scheint mir dann auch, wenn wir dann eben auch mit reinnehmen, ja, sie haben sich Chancen erspielt, sie hätten auch gegen Spanien treffen müssen, dann schon sehr gut vorstellbar, dass sie hier auch sehr motiviert auftreten werden, dass das für eine Mannschaft wie Kroatien, die eben diese Erfahrung hat, vielleicht auch weniger Hemmnis ist, als nochmal der letzte Punkt, dieses Spiel auch wirklich ganz dringend gewinnen zu müssen. Die Quoten sind da ja auch recht deutlich, 1,40er bis 1,50er Quoten auf die Kroaten bis zu 7,50er auf die Albaner. Also da haben wir einen klaren Favoriten auch, was die Quoten angeht. Frage ist so ein bisschen, in welche Richtung man denken könnte, um das vielleicht noch ein bisschen aufzuhübschen. Eine Möglichkeit ist natürlich, wenn wir sagen, es gibt einen klaren Favoriten Richtung Handicap auch zu gucken. Da wird man über die Zweierquoten kommen mit den Kroaten. Ich würde es auch nicht ausschließen, du hast die XG-Werte genannt. Und wenn Albanien ja nicht diesen besonderen Moment unbedingt drin hat, den sie jetzt gegen Italien direkt am Anfang drin hatten, dann hast du ja auch gesehen, sie tun sich dann doch schwer, wirklich gute Chancen herauszuspielen mit ihrer Qualität. Und wenn du jetzt nicht diesen Aussetzer hättest, dann glaube ich, könnte schon ein Spiel sein, wo Kroatien vielleicht auch ohne Gegentor gewinnt. Also dass Albanien sich hier einfach gegen top motiviertes Kroatien jetzt, die eben ihren Fehler ausbügeln müssen, sehr schwer tun. Das wären so zwei Sachen. Ja, wenn man diese Dreiweg-Tipps, diese Dreiwegquote auf Kroatien noch aufbessern möchte, da sind wir uns eigentlich einig, dass sie hier den Favoritenstatus haben, dann könnte man aus meiner Sicht in die Richtung denken.
Kroatien gewinnt ohne Gegentor, gibt Zweierquoten, so 2,20 in etwa. Wesentlich spannender, weil sehr, sehr gutes Value dabei ist, ist bei Kroatien gewinnt mit Gegentor. So, da gibt es nämlich 3,60er Quoten teilweise. In dem Fall ist das die Quote bei den Kollegen von Interwetten. So ein 2-1 Kroatien, Albanien kann wieder ein Tor schießen. Kroatien ist hinten wieder nicht ganz sattelfest. Ne? Die Albaner werden leidenschaftlich spielen. Im Stadion wird die Hütte, glaube ich, wieder brennen. Es werden sicherlich 10.000 bis 20.000 Albaner, wenn es reicht, im Stadion sein. Und dann gibt's vielleicht ein 2-1 für Kroatien nur. Also Kroatien gewinnt mit Gegentor zu 3,60er-Quoten, finde ich hier bei diesem Spiel tatsächlich irgendwie den Tipp mit dem schönsten Value. Risiko dabei, klar, aber eben auch eine schöne, saftige Quote.
Ja, also dann sind wir uns beim Sieger einig, wie genau der zu diesem Sieg kommen wird, nicht ganz, aber wir werden es auf jeden Fall verfolgen und bleiben direkt mal einfach in dieser ja Todesgruppe quasi. Bei der EM ist ja die Gruppe B, da gibt es am Donnerstag das zweite Spiel, ich würde sagen, den nehmen wir jetzt mit rein, damit wir dann diese Gruppen quasi abschließend immer gemeinsam besprochen haben.
Absolut. Ist und auch komisch, ne, dass das eine Spiel ja am Mittwoch um 15 Uhr stattfindet und das zweite Spiel der Gruppe am Donnerstag um 21 Uhr. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was man sich da dabei gedacht hat, bei den EM-Planern.
Ja. Also wir werden komische Terminierung. An Spieltag 3 dann ja immer gleichzeitig die Spiele haben, damit es fair abläuft. Aber jetzt ist es hier ein bisschen komisch und das bedeutet, dass wir jetzt über ein Donnerstagsspiel kurz reden. Also wenn ihr immer mit der Chronologie geht, hier ist ein kleiner Sprung. Wir kommen gleich zum Mittwoch noch zurück. Und dieses Spiel ist natürlich das Highlight-Spiel dieser Folge, würde ich sagen. Spanien absolut gegen Italien. Beide haben auch ihre ersten Spiele gewonnen. Spanien, wie gesagt, ziemlich spektakulär am Ende gegen Kroatien. Haben wir auch schon gesagt, das ist ein großes Spiel. Italien hat, wie gesagt, das schnellste Gegentor der EM-Geschichte kassiert, sich dann aber als Favorit präsentiert und am Ende auch den Sieg gegen Albanien noch sichern können. Also ja, Spanien auf jeden Fall mit einem Statement zum Einstieg. Italien hat die Pflicht erfüllt und jetzt müssen die beiden gegeneinander ran.
Und es sind spielerisch zwei Mannschaften, die mir sehr gut gefallen haben, zumindest auf dem Weg nach vorne. Klar, es war jetzt nicht generell die größte Herausforderung Albanien, also von der Defensivarbeit her, die Italiener machen mussten, aber auf dem Weg nach vorne haben sie mir sehr, sehr gut gefallen. muss ich ehrlich sagen, trotz des frühen Rückstands ein gutes Spiel gemacht, ne? Nicht die Nerven verloren, sehr viel Ballbesitz gehabt, sehr fluide gespielt. Also mir hat der Auftritt, wenn man ihn ein bisschen loslöst vom Ergebnis, weil das ja einfach sehr knapp war, betrachtet, dann hat mir Italien wirklich gut gefallen im Ball. Und Spanien hat vorne sein Talent gezeigt, aber hat hinten auch gezeigt, hoppla, die sind anfälliger als, ja, als die goldene Generation um Xavi, Busquets und wie sie alle hießen. Also man kann ihnen beikommen und trotzdem haben sie so viel Klasse, dass das ein richtig, richtig spannendes Spiel werden kann grundsätzlich. Und deswegen glaube ich, treffen hier zwei Mannschaften aufeinander, die attraktiv spielen, die den Ball wollen, ne, die fluide auf Ballbesitz gehen, die gute individuelle Spieler haben. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel. Kann mir dann wirklich einen sehr attraktiven kleinen Shootout vorstellen in dieser Paarung. Ja. So, Spanien-Italien klingt nicht nur spannend auf dem Papier, sondern ich glaube wirklich, das Spiel kann dem gerecht werden.
Und da beide drei Punkte gesammelt haben jetzt schon in dieser Gruppe, sind sie natürlich auch in einer guten Ausgangssituation und können hier beide auf Sieg gehen, ne? Können quasi auf den Gruppensieg ja in diesem Duell dann jetzt auch gehen, eine bessere Ausgangslage für den Rest des Turniers zu schaffen. Also es ist schon wirklich ein schönes Spiel, auf das ich mich auch freue. Wir haben bei Spanien auch gesehen, mit Lamine Jamal zum Beispiel, jemanden, der ja zum kleinen Shootingstar auf jeden Fall werden kann, was die Qualität angeht. Super agil war, auch im letzten Spiel schon wieder für sein junges Alter, weil er sein EM-Debüt auch einen Assist verbuchen konnte. Auf der anderen Seite muss ich sagen, bei Italien hat mir bis auf diesen sehr, sehr frühen Aussetzer, auch wenn ich es mir jetzt nochmal angucke, ich finde, da, wo sie Spanien überlegen sind, das ist vielleicht die Viererkette, wenn wir uns angucken, wie die aufgestellt ist. Ne? Mit Calafiori und Bastoni gerade, der ja eine herausragende Saison bei Inter gespielt hat. Mit Di Lorenzo, mit Di Marco auf den Außenverteidigerpositionen. Wenn man Serie A regelmäßig verfolgt, muss man sagen, ist das sind alles wundervolle Spieler. Und da sehe ich sie tatsächlich vielleicht, du hast es auch eben bei Spanien ausgeführt, hinten ein bisschen wackeliger. Da sehe ich sie vielleicht sogar ein bisschen besser aufgestellt als die Spanier. Wohingegen ich dann sagen muss, ja, in der Offensivabteilung, da hat Spanien mir schon noch ein bisschen mehr Flexibilität gezeigt im letzten Spiel als Italien. Sie hat ein bisschen mehr verschiedene Spielertypen, die eben auch ihr Spiel machen können. Andererseits ist es natürlich bei Spanien so, das ist ja immer meine Angst. Jetzt haben sie mal wieder drei Tore gemacht und trotz XG-Niederlage gewonnen deutlich. Es wird natürlich zu Spanien passen, wenn Alvaro Morata das nächste Mal nur den Pfosten trifft, zum Beispiel in derselben Situation. Das hat man immer so ein bisschen im Kopf bei den Spaniern, finde ich. Weil natürlich dieser ganz, ganz klinische Finisher, wie man sagt, der ist immer noch nicht im Kader. Aber ich glaube trotzdem, mit allem, was wir gesagt haben, am ehesten einigen erstmal, bevor wir weitere Tipps sagen, ist, es könnte ansehnlich werden und beide Treffen halte ich nicht für weit hergeholt in so einem Spiel, wo beide dann auch auf den Sieg gehen.
Eben, wenn wir von ansehnlich sprechen, heißt ja nicht nur, dass das Bällchen schön läuft, sondern und dass es ein paar Torchancen gibt, sondern natürlich zum ansehnlichen Spiel gehören auch ein paar Tore, ein bisschen Drama, ne? Ein bisschen Thrill. Tore sind das Salz in der Suppe und deswegen erwarte ich Tore auf beiden Seiten. Also ich glaube auch, dass absolut, dass beide treffen werden, dass sogar mehr als 2,5 Tore fallen, kann ich mir auch gut vorstellen, auch wenn am Ende ein 1-1 nicht unwahrscheinlich ist. Also ich habe sowieso das Remis im Dreiweg hier auf dem Zettel, weil ich glaube, dass sich die beiden Teams auch wirklich auf Augenhöhe begegnen können. Aber unterm Strich so eine Kombi aus beide Treffen und over 2,5 Tore finde ich hier auch sehr, sehr naheliegend ansprechend. Da kann natürlich auch auf der einen Seite ein Türchen mehr fallen als auf der anderen. Das ist ja auch nicht selten der Fall. Von daher, ja, attraktives Spiel generell und dazu gehören einfach Tore und die erwarte ich auch. Die Quoten zeigen übrigens auf, dass Spanien hier als leichter Favorit ins Rennen geht. 2,15er Quoten im Schnitt auf Spanien, 3,70 auf Italien ist für mich seltsam hoch auf die Italiener. Ja. Ich weiß nicht, was da genau mit reinspielt, dass Italien so klar unterlegen ist bei den Quoten. Ich hätte hier jeweils zwei hohe Zweierquoten erwartet, also vielleicht, weiß ich nicht, 2,50 auf Spanien, 2,70 auf Italien, roundabout. Dass Italien aber eine 3,70 hat, heißt natürlich auch sehr gutes Value, wenn man auf die Italiener setzen möchte.
Ja, also das muss man auf jeden Fall erwähnen, wenn wir sagen, es kann in beide Richtungen kippen, dann ist die eine Richtung, in die es kippen kann, halt deutlich lukrativer bei den Italienern durch diese Quotenaufteilung. Und es ist tatsächlich sogar so, interessanterweise in so einem Spiel auf Augenhöhe, dass mindestens für Kombischeine, aber auch so, sogar die doppelte Chance noch anspielbar ist auf Italien. Ne? 1,70er Quoten, 1,75er Quoten gibt's da. Das ist ja völlig in Ordnung dafür, dass du in so einem Spiel sagst, wo wir sagen, das wird Augenhöhe, das könnte in beide Richtungen kippen, quasi 2 von 3 Spielausgängen mitnehmen kannst und dafür immer noch eine Quote bekommst, die wirklich in Ordnung ist. Also das ist schon wirklich gut, würde ich sagen, value-mäßig Richtung Italien zu gucken, auch wenn ich selber jetzt rein vom Gefühl her nicht sagen könnte, dass Italien für mich der Favorit ist, dass ich glaube, dass sie wirklich gewinnen oder so, aber wenn wir nur nach diesen Quoten gehen in so einem engen Spiel, dann ist Italien hier der interessantere Runner-up für uns sozusagen.
Ja, und wenn man sich eine doppelte Chance tippen will mit Kombi über Tore, dann gibt es auch sehr, sehr spannende Quoten. Ein Beispiel, X2, also Unentschieden oder Italiensieg und über 1,5 gibt schon 2,30er Quoten. Da ist das Remis dabei und einfach nur, dass 2 Tore fallen. Also eine Reihe von Ergebnissen abgedeckt. Und wenn man es noch offensiver erwartet, weil ich meinte ja, vielleicht fallen über 2 Tore, X2 und über 2,5, Achtung, sind wir bei 4,40er Quoten. Das ist also einfach nur ein 2:1 Sieg Italiens. Oder ein 2:2. Beides Resultate, die ja weder unwahrscheinlich noch verrückt daherkommen. Dann gäbe es schon 4,40er Quote. Also kann man generell super spannende Sachen finden, wenn man diese Kombis tippt. Ja. Doppelte Chance und Tore. Oder wenn man sagt, hier 2:1 Spanien. Ne? X1x und über 2,5. Auch schon 2,95er Quoten für einfach einen schönen 2:1 Sieg der Spanier in einem tollen Spiel. Oder eben 1:2:2, ne? 1x heißt ja immer doppelte Chance. Also bei diesen Kombis mit der doppelten Chance, finde ich, da kann man einiges vorfinden, was das Herz begehrt, wenn man so möchte. Von meinem Gefühl her, wenn ich im Dreiweg bleiben soll, ich bin hier eher beim Unentschieden am Ende. Ich glaube, das wird ein flottes Spiel von 2 sehr, sehr guten Mannschaften. Und beide wissen ja, wir haben das erste Spiel gewonnen. Ein Remis reicht uns ja irgendwo auch. Und dann geht es vielleicht, ja, dann doch unentschieden aus am Ende. Und es würde irgendwie auch zu den ersten Auftritten der beiden passen. Von daher, ich freue mich da sehr drauf. So ein 2:2-Julis, das wäre doch was Schönes.
Das wäre was Schönes, solange das Spiel attraktiv ist, nehme ich das auch gerne mit. Beim nächsten Spiel, über das wir jetzt sprechen, wir kehren zurück auf den Mittwoch. Da würde ich eigentlich ganz gerne einen Sieg für eine Mannschaft mitnehmen, und zwar für Deutschland. Die spielen gegen Ungarn, kommen mit einem mehr als attraktiven Auftritt gegen Schottland im Eröffnungsspiel an. Während Ungarn ja meine ersten Erwartungen zumindest so teilweise natürlich enttäuscht hat mit dieser Niederlage gegen die Schweiz. 3 Tore kassiert auch, also auch da deutlich weniger widerstandsfähig gezeigt. Generell, ja, muss man sagen, Ungarn vor der EM, und da war ich natürlich auch dabei, so dieses kleine Hipster-Team vielleicht, hat man auch gesagt, Mensch, die sind ein bisschen besser, als die Leute erwarten und Co., aber ja, gegen die Schweiz, die ich selber gar nicht so, so super stark sehe und auch nicht fand in diesem Spiel, haben sich trotzdem super schwer getan. Und ja, jetzt Deutschland, wenn Deutschland ansatzweise das zeigen kann, was sie gezeigt haben gegen Schottland, ne? Also diese absolute Flexibilität im Spielansatz, diese Flexibilität auch einfach auf den Positionen in der Offensive, die Spieler, die die Qualität mitbringen, wie ein Musiala, wie ein Wirtz, in Topform, dann ist das für mich hier eigentlich ein Spiel, wo Ungarn wahrscheinlich wenig zu melden hat.
Da kommen wir auf die Quoten zu sprechen. 1,25er Quote ist eine ganz klare Favoritenrolle und die schusterst du den Deutschen ja auch hier mit zu, mit deiner kleinen Anmoderation. Ja,
die haben sich selber zugeschustert.
Die haben sie sich selber erarbeitet und erspielt vor allem durch ein rauschhaftes 5:1 gegen Schottland. Aber man muss ja auch sagen, wenn man jetzt die ganze EM bislang betrachtet, alle Spiele und alle Mannschaften, die wir gesehen haben, die Schotten waren ja auch mit Abstand die schwächste Mannschaft. Also Deutschland hat es natürlich auch gut gemacht, aber Schottland war auch wirklich schwach und diese frühe rote Karte, ne, die hat das Spiel ja noch mehr konditioniert, beeinflusst. Und natürlich war es dann endgültig gegessen, war ja schon die erste Halbzeit, wo man rot sah. All das spielt einfach eine große Rolle. Ich glaube, dass es definitiv wesentlich, wesentlich schwerer werden wird für Deutschland. Also wir ein anderes Spiel sehen werden. Nicht zwingend mit einem komplett anderen Ausgang im Dreiweg. Also ich erwarte trotzdem den Deutschland-Sieg, aber es wird nicht so locker leicht. Sie werden nicht so viele Räume haben, sie werden nicht so viel, ja, so viele Torchancen auch verwerten können. Die Torschussverwertung war ja auch wirklich gut, ne? Ist ja nicht so, dass Deutschland irgendwie 35 Torschüsse abgegeben hat, sondern die Conversion Rate, die war ja auch wirklich sehr, sehr gut, wenn man an Füllkrugs Tor denkt, ne? Eiskalt da reingeschweißt. Die macht er jetzt auch nicht jeden Tag so eiskalt da oben in den Winkel rein. Also da, es kam schon wirklich auch viel zusammen. Schwacher Gegner, rote Karte, ne? Gutes Torschussverwertung. Ich glaube, das wird wesentlich schwerer gegen Ungarn werden.
Wesentlich schwerer weiß ich gar nicht unbedingt. Ich war schon echt ein bisschen enttäuscht von den Ungarn und ich finde auch ein 3-1 gegen die Schweiz, was wir da im Hinspiel gesehen haben und die Leistung, die ist gar nicht so weit weg von der Enttäuschung, die Schottland da geleistet hat. Gerade ja, gerade die Gegentore, die dann eben auch in so Bewegung, ne, die Pässe kommen genau, wenn die Abwehr rausrückt und die Spieler können es ausnutzen. Gerade das 1-0 war ja von der Schweiz wirklich so ein Paradetor, was eben auch ein Kai Havertz gerne schießt, wo auch ein Musiala und ein Wirtz genau in diesen Pockets stehen. Das haben wir gegen Schottland gesehen und da fand ich Ungarn schon auch ziemlich schwach. Und vor allen Dingen hast du halt insgesamt doch wieder gesehen, wenn dieses ganze Mannschaftsgefüge nicht perfekt funktioniert, wenn Dominik Szoboszlai eben nicht einen Freistoß in Knick jagt, dann ist es natürlich um ihn herum, gerade in der Offensive, auch ziemlich dünn. Also mein Problem zusätzlich dazu ist einfach auch zu sagen, ich sehe nicht, dass Ungarn in der Lage ist, Deutschland vor große Probleme zu stellen. In Deutschlands letzter Reihe heißt, Deutschland wird wieder sehr viel Zeit haben mit dem Ball, sehr viel Zeit haben, Sachen auszuprobieren. Und wenn die Stimmung, die Qualität, die wir im ersten Spiel gesehen haben, sich so ein bisschen fortführt, dann werden sie mit diesem Platz und dieser Zeit am Ball vor allen Dingen auch einiges anfangen können, einiges probieren können. Für mich wird das sicherlich, ich würde bei keinem Spiel in der EM sagen, ich sage nochmal ein 5-1 voraus, aber ich sehe schon Deutschland in der Favoritenrolle und ich sehe Deutschland auch wieder auf einem guten Kurs, dass man hier eher 2-0 gewinnt als 1-0. Also den Handicap-Tipp finde ich trotzdem völlig in Ordnung bei diesem Spiel.
Gut, 2-0 ist auch kein 5-1 und ist auch kein Kantersieg, den ich, wie gesagt, ausschließen möchte. Ich erwarte da von den Ungarn auch definitiv eine Reaktion. Das war wirklich im Nachhinein, auch vom Resultat her natürlich, sehr enttäuschend gegen die Schweiz. Ich hatte auch eher Ungarn auf dem Zettel. Hätte da gedacht, sie können besser dagegen halten. Das war ein enttäuschender Auftakt. Von daher haben die Ungarn jetzt natürlich auch ein bisschen Druck. Denn wenn du das verlierst, wird es ganz, ganz schwierig, in dieser Gruppe noch weiterzukommen, auch wenn ja 3 Punkte am Ende vielleicht erreichen könnten. Aber mit 2 Niederlagen möchtest du eher nicht starten. Von daher werden wir, glaube ich, wirklich ein wesentlich kampfbetonteres, bissigeres Ungarn sehen. Wir erinnern uns beispielsweise ja an die Euro 2021 in München, weil es ja verschoben wurde. Das Match ging 2-2 aus. Ich habe es in der vorherigen Podcast-Folge übrigens falsch in Erinnerung gehabt. Das Goretzka hat ja nicht das 2-1 geschossen in der 83., sondern es war ja das 2-2. Und da erinnern wir uns an wirklich, ne, laufstarke, bissige, kampfstarke Ungarn, stark umgeschaltet haben. So ein Ungarn hatte ich eher erwartet in diesem Turnier, also auch gegen die Schweizer. Da haben sie es nicht gezeigt, deswegen erwarte ich definitiv nun eine Leistungssteigerung der Ungarn, aber Deutschland sollte trotzdem die wesentlich bessere Fußballmannschaft sein. Und wenn Musiala und Wirtz da in den Halbräumen kombinieren und dribbeln und zaubern und Gündogan vorne mit reinstößt, ne, und so den Verbindungsspieler zwischen Sturm und offensiven Mittelfeld gibt, schwer zu greifen ist, dann wird das auch schwer zu verteidigen sein für die Ungarn. Also Deutschland trifft 2-mal oder häufiger, ist zum Beispiel auch ein schöner Tipp. Und unterm Strich, die Favoritenrolle Deutschlands, die ist schon gerechtfertigt. Aber man muss auch sagen, von den letzten 6 Spielen, die man zu Hause gegen Ungarn gespielt hat, hat man nur 1 gewinnen können. Das sind Freundschaftsspiele inkludiert. Also ein bisschen, ja, hatte Deutschland mit Ungarn auch immer Probleme. Ne? Nicht nur bei der Euro, die ich erwähnt hatte, auch Nations League zuletzt ging ja ein bisschen in die Hose. Vielleicht sieht man eher wieder ein bisschen mehr von diesem Ungarn und dann wird es ein knappes, ein schweres Spiel. Aber am Ende, glaube ich, auch die Euphorie, die ja bei dir auch angekommen ist, Julius. Ich merke das ja bei einem Tipp, bei einer Einstellung, die nimmt Deutschland mit und das heißt 3 Punkte.
Ja, ich bleibe bei meinem übereuphorischen 2-0 und wir bleiben in der Gruppe. Dienstagabend jetzt noch das 21-Uhr-Spiel, die Deutschlandgruppe. Die anderen beiden Mannschaften dann am Start, Schottland gegen die Schweiz. Wir haben darüber geredet, die Schweiz ein ordentliches Ergebnis eingefahren gegen die Ungarn, vielleicht auch ein Ticken besser, als wir beide das kommen sehen haben. Auf der anderen Seite Schottland, die mussten unter dem Deutschland, das euphorisch macht, leiden, haben ein ganz hohes Ergebnis kassiert. Muss auch sagen, dass man da, du hast es eben schon ausgeführt, eine erste Halbzeit gesehen hat, wo wirklich nichts geklappt hat. Ne? Alles, was sie versucht haben, sind sie in die nächste spielerische oder taktische Finesse reingelaufen. Dann gab es auch noch kurz vor der Halbzeit diese rote Karte, weil sich da jemand, ich würde sagen, nicht bösartig, aber natürlich komplett falsch entscheidet, eine Entscheidung als Verteidiger trifft, die du auf dem Niveau einfach nicht treffen darfst. Also Schottland, ein richtig, richtig rabenschwarzer Abend. Jetzt die Schweiz, eigentlich ein Matchup, wo ich sagen würde, ähnlich wie Ungarn-Schweiz und ähnlich wie Schottland-Ungarn, in dieser Gruppe ist eigentlich für alle alles möglich, hätte ich vor der EM gesagt. Jetzt gehen wir aber natürlich mit diesem Eindruck aus den ersten Spielen rein und da hat sich Schweiz so ein bisschen diesen Vorsprung jetzt erarbeitet, ne?
Absolut. Wenn deine Schotten Zweiter werden wollen, wie ich glaube, deine Prognose war, dann sollte es hier keine Niederlage geben. Besser mal einen Sieg, mindestens einen Punkt, denn sonst sind sie, glaube ich, wahrscheinlich aller Voraussicht nach schon raus, wenn sie das verlieren, weil einfach das Torverhältnis ja jetzt schon ruiniert wurde. Und wenn du dann mit 0 Punkten nach 2 Spielen und minus, keine Ahnung, 5 Toren, 6 Toren dastehst, sind die Chancen, selbst wenn du das letzte Spiel gewinnen solltest, glaube ich, marginal dünn. Ja, gut, mit 3 Punkten, vielleicht hat zwei Mannschaften nur 2 Punkte, die Dritter werden, aber worauf ich hinaus will, ist, Schottland muss ein ganz anderes Gesicht zeigen, muss mindestens einen Punkt hier holen. Sonst ist auch dein Tipp, dass Schottland Zweiter wird, direkt schon nach dem zweiten Spieltag passé, Julius.
Ja, und deswegen ist ja ganz klar, Schottland holt hier mindestens einen Punkt. Es gibt, schönerweise muss ich wirklich sagen, in Richtung Schottland ist es schon so, dass ich ihnen mehr zutraue, auch ja, wir haben uns vor dem Turnier mit den Mannschaften beschäftigt. Es ist ja jetzt nicht so, dass man an einem richtig schlechten Abend dann jede einzelne Meinung, die man über sich eine Mannschaft, über eine Mannschaft gebildet hat, komplett umwirft. Trotzdem ist es jetzt so, dass wir hier relativ deutliche Quotenverteilung haben, die sogar dafür sorgen. Du hast gesagt, Schottland braucht eigentlich mindestens einen Punkt, um im Rennen zu bleiben, für meinen Tipp. Die doppelte Chance auf Schottland geht hoch bis zu Zweierquoten. Eine doppelte Chance, Zweierquoten bei einem Spiel Schottland gegen die Schweiz, wo man sagen würde, das ist jetzt nicht das Spiel, wo eigentlich absolute Welten zwischen den beiden Mannschaften liegen. Das finde ich schon eine bemerkenswert hohe Quote, die sicherlich auch vor einer Woche noch anders ausgesehen hätte, wenn das erste Spiel dieser beiden Mannschaften gewesen wäre in dieser Europameisterschaft, dann hätten wir hier leicht andere Quoten mindestens gesehen.
Ja.
Das finde ich schon einen lohnenswerten Tipp auch trotzdem, weil ich glaube, dass Schottland hier anders auftreten wird. Ich glaube nicht, dass wir ein ähnliches, indisponiertes, überfordertes Schottland nochmal sehen. Da sind dann trotzdem ja auch erfahrene Spieler mit auf dem Feld. Da ist ein Andy Robertson, der alles gewonnen hat, was es im Fußball zu gewinnen gibt, auf dem Feld als Kapitän. Ich glaube schon, dass diese Mannschaft sich anders präsentieren wird. Und wenn es nur ums Präsentieren geht, dass man da wirklich jetzt nicht reingehen kann als Mannschaft und sagen können, wir lassen uns nochmal abschlachten, wir lassen uns nochmal wegschießen und dann fahren wir nach Hause. Also ich erwarte ein anderes Schottland-Gesicht. Ich kann immer noch nicht sagen, ob es hundertprozentig reicht, weil die Schweiz natürlich sich jetzt auch so ein bisschen in den Turnierspaß reingearbeitet hat. Aber ja, ich finde die doppelte Chance weiterhin nicht uninteressant.
Ich glaube, die Schweiz ist natürlich die abgezocktere, erfahrenere Mannschaft, ne? Die seit Jahren bei jedem Turnier dabei sind. Ob das jetzt ein Embolo ist oder ein Shaqiri oder wie sie heißen. Das sind erfahrene Spieler dabei, die irgendwie, ja, bei Turnieren haben sie auch immer das gewisse Etwas, dass sie sich dann auch durchsetzen, ne? Und ins Achtelfinale oder generell in die K.O.-Runde einziehen, weil sie bei diesen vermeintlichen Duellen auf Augenhöhe gegen Ungarn, Schweiz, Schottland, was für mich eher Augenhöhe-Duelle waren, dann doch, ja, den Ticken mehr Abgezocktheit, Erfahrung, Turniererfahrung einfach haben. Das habe ich so ein bisschen außen vor gelassen, oder in der Besprechung der Gruppe, ne, vor dem Turnier. Aber das sieht man dann jetzt schon auch direkt nach dem ersten Spieltag wieder. Das kann dann einfach den Unterschied ausmachen. Und die Schotten ja vielleicht jetzt, also auf jeden Fall müssen sie mutiger spielen, ne? Das war auch viel zu defensiv, zu destruktiv, zu mutlos, zu saft- und kraftlos. Du kannst ja trotzdem situativ defensiv stehen, siehe gestern Rumänien, aber dann im Umschaltspiel, ne, mit mehr Nadelstiche setzen, mit mehr Leidenschaft verteidigen, ne, geschlossener als Team kämpfen, all das muss man von Schottland sehen. All das hätte ich eher noch mehr erwartet. Und das müssen sie jetzt gegen die Schweiz einfach unbedingt zeigen. Und dann haben sie eine Chance, hier zumindest diesen einen Punkt zu holen, der das die Chancen am Leben hält, dass sie am Ende ins Achtelfinale einziehen. Den Punkt brauchst du. Ich traue ihn, sagen wir es mal so, den Punkt zur Halbzeit, den traue ich ihnen zu. Also, dass es zur Halbzeit Remis steht, weil sie es einfach besser machen, weil sie geschlossener verteidigen, ne, weil sie giftiger rangehen, weil die Schweiz halt auch kein Deutschland ist. Im Angriffsspiel haben die Schweizer jetzt nicht die Mittel von Musiala, Wirtz und Gündogan und Co. Und deswegen ein engeres Spiel. Ich schließe nicht aus, dass sich wieder die abgezockten Schweizer vielleicht mit dem einen Tor mehr durchsetzen, vielleicht ein 1-0 oder ein 2-1. Aber zur Halbzeit, glaube ich, steht es noch unentschieden. Also der Halbzeittipp Remis, den habe ich auf dem Zettel, vielleicht auch am Ende, weil die Schotten das einfach nochmal besser machen. Und für die Schweizer wäre jetzt ein Unentschieden ja auch kein Unfall, denn dann hast du 4 Punkte, dann bist du auch schon sicher im Achtelfinale.
Ja, auf jeden Fall. Gerade das Unentschieden zur Halbzeit finde ich auch sehr gut nachvollziehbar. Schottland startet deutlich motivierter rein, will sich nicht blamieren. Die Schweiz kann auch abwarten mit diesen ersten 3 Punkten im Rücken. Also sehr schöner, sinnvoller Tipp, auch meiner Meinung nach. Und was ein richtig schöner und sinnvoller Tipp ist, ist ja, guckt euch doch mal beidfüßig an, wenn ihr möchtet. Das ist das Wettbasis-Videoformat. Ihr bekommt hier nicht nur diesen Podcast rund um die EM, sondern könnt auch auf YouTube oder direkt auf wettbasis.com euch das Videoformat beidfüßig angucken. Da werdet ihr täglich durch die EM begleitet in Videoform. Geht dann natürlich auch um Deutschland wieder. Wir haben jetzt gerade wieder eine Folge mit Guido Buchwald, wo man reingucken könnte, eben auch vor Deutschland gegen Ungarn schon, all das möglich bei beidfüßig, Wettbasis, Videoformat, YouTube oder auf wettbasis.com direkt, guckt da gerne mal rein. Während wir noch 2 Spiele haben, Alex, die sind beide am Donnerstag und das erste in dieser Aufzählung ist Slowenien gegen Serbien. Das ist ein Duell, wo man durchaus Stimmung auf und neben den Rängen erwarten kann. Es ist ja ein Duell, gerade Serbien, muss ich sagen, hat sich nochmal ein bisschen Sporen verdient, auch wenn sie verloren haben. War das eine Niederlage, wo man positiv drauf gucken kann? Fast, sie waren gegen England über weite Strecken die bessere Mannschaft sogar.
Ja, mindestens gleichwertig auf jeden Fall. Im Strafraum war es natürlich ein bisschen dünn, ne? Chancenherausspielung und dann auch Torschüsse, muss man es ja nennen. Ich glaube, beide hatten was, ein Torschuss aus dem Strafraum heraus hatte Serbien nur. Ich glaube, insgesamt nur 5 Torschüsse, wenn ich mich nicht täusche. Aber was sie natürlich gut gemacht haben, war die Giftigkeit, die Griffigkeit im Mittelfeld in der zweiten Halbzeit, das Gegenpressing, das frühe Draufgehen, das Vorwärtsverteidigen, ne? Das frühe Stören. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, der Serben. Damit hatte England enorm große Probleme. Hätte ich jetzt auch nie erwartet, dass England dann so Probleme hatte, dieses Pressing zu überspielen. Das war wirklich sehr, sehr wenig, der Three Lions. Von daher hat mir gegen den Ball und auch in der Restverteidigung Serbien sehr gut gefallen. Sie müssen es halt ein bisschen verbessern im vorderen Drittel, dazu mehr Chancen zu kommen und mehr Wucht und Angriffsstärke zu entwickeln. Aber Slowenien ist jetzt auch nicht England. Also das traue ich ihnen definitiv zu. Und deswegen habe ich hier ehrlicherweise Serbien als Favoriten auf dem Zettel in diesem zweiten Gruppenspiel.
Ja, ich auch. Wir haben es auch vor der Gruppe gesagt. Slowenien für mich die Mannschaft in dieser Gruppe, die wahrscheinlich dann ein wenig abfallen wird. England, Dänemark, Serbien, alles Mannschaften, denen ich Punkte zugetraut habe vor den Slowenen. Und jetzt ist es natürlich dieses direkte Duell zwischen den beiden Mannschaften. Serbien hat mir gut gefallen gegen England. Ich bin auch, du hast die fehlenden Strafraumszenen, die Schwäche so ein bisschen offensiv, was den Abschluss angeht, genannt. Da steckt ja trotzdem Potenzial in dieser Mannschaft. Auch ein Jovic, natürlich ein Spieler, der frustrieren kann, der jetzt auch nur eingewechselt wurde, der aber natürlich auch, das wissen wir gerade als Bundesliga-Schauer, auch sehr, sehr gute Spiele und Situationen haben kann, der immer noch diese Qualität prinzipiell mitbringt, auch mal ein Spiel zu entscheiden. Ich sehe sie qualitativ vor den Slowenen. Jetzt haben sie auch noch dieses erste Spiel verloren und Slowenien vielleicht etwas überraschend Dänemark den Punkt abgerungen. Das heißt, die Gruppenkonstellation ist so, dass Serbien als Tabellenletzter in dieses Spiel geht und ganz, ganz dringend an Slowenien vorbeiziehen sollte, wenn sie die Möglichkeit haben. Und ich glaube, das passiert. Deswegen insgesamt hier mein Tipp, tatsächlich mal ein simpler 1,80er bis 1,90er Quoten gibt's auf den Sieg im Dreiweg. Tipps abzugeben mit Handicap und Co., auch wenn ich die Serben als Favoriten sehe, fällt mir natürlich schwerer, wenn wir wieder zurückkommen zu dieser vermeintlichen Schwäche in der Offensive, die sie dann doch im Abschluss gezeigt haben. Aber ich glaube schon, dass sie über 90 Minuten die bessere Mannschaft sein werden und sich mindestens diesen Treffer erarbeiten werden, um in der Gruppe dann auch wieder ums Weiterkommen mitzuspielen.
Ja, glaube ich auch. Und die Slowenen haben ja auch 2 Gesichter so ein bisschen gezeigt gegen die Dänen. Ne? Das war eher eine dürftige erste Halbzeit, wo Dänemark eigentlich das Spiel klar im Griff hatte und ja auch in Führung ging. Und dann irgendwie haben sie diese Führung literally aus der Hand gegeben. Und Slowenien kam so in der letzten halben Stunde, fand ich, besser ins Spiel und dann gezeigt, wir haben auch was entgegenzusetzen. Die haben auch eine gewisse Resilienz, einen Glauben an sich selbst und natürlich in Benjamin Šeško auch einen nicht ganz so schlechten Stürmer vorne drin, auch wenn er nicht das Tor geschossen hat. Aber dieser Pfostenschuss da, der hat schon aufgezeigt, hey, Da ist schon ein Stürmer vorne drin, der aus wenig auch viel mehr viel machen kann. Das traue ich ihm grundsätzlich auch gegen die Serben zu, dass sie treffen. Von daher wäre hier ja bei den Quoten, die okay sind, aber wer mit denen nicht ganz begeistert ist oder von ihnen nicht ganz begeistert ist, wie wäre es denn mit Serbien gewinnt mit Gegentor tippen? Und dann weiß man...
Dann müsste ich ja darauf tippen, dass Serbien mindestens zweimal trifft und das wollte ich ja nicht.
Das wolltest du nicht, aber... Serbien gewinnt und beide treffen, hat teilweise hohe 30, Dreierquoten, nicht 30, um Gottes Willen, das wäre wunderschön, das wäre zu übertrieben, nee, Dreierquoten, also hier bei Interwetten sind es eine 3,80 auf einen Serbien-Sieg mit Gegentor, also ein schnödes 2:1 Serbien zu solchen Quoten, das Value gefällt mir da schon wieder sehr, sehr gut, muss ich ehrlich zugeben, aber ja, am Ende ist es natürlich auch ein bisschen riskant. Ich glaube aber trotzdem, dass Serbien sich durchsetzen wird, dass sie hier ja mehr Angriffsfeuerpower haben werden gegen die Slowenen, die ja trotzdem hinten gezeigt haben. Ja, der Punkt am Ende war sehr, sehr gut gegen Dänemark. Den haben sie ja teilweise gefeiert wie ein Sieg. Ne? Das hat man ja gesehen auf den Rängen und auch das Trainerteam. Die waren da sehr, sehr zufrieden mit diesem Unentschieden, und weil das auch eher das Maximum war. Und ob sie den verdient haben, diesen Punkt, sei mal dahingestellt, denn Dänemark war über weite Strecken dann doch die bessere Mannschaft. Und deswegen glaube ich, dass Slowenien eher das zweite Spiel verlieren wird, weil die Serben gegen den besseren Gegner den besseren Eindruck hinterlassen haben und auch individuell ja wirklich besser besetzt sind. Wenn man sieht, auch was von der Bank kommt, ne, Tadic, Jovic, wie sie alle heißen. Ich habe den Serbien-Sieg auch auf dem Zettel und wer es mit Gegentor mag, findet tolle Quoten dazu.
So. Ist es. Und dann kommen wir zum letzten Spiel am Donnerstag, letzten Spiel auch in dieser Episode für uns, was wir besprechen wollen, müssen mit einer kleinen Warnung angehen. Alle, die schönen Fußball mögen, England spielt, also vielleicht nicht einschalten, ne, Alex?
Ist mal wieder gehässig von dir, aber ich habe nichts anderes erwartet, ehrlich gesagt.
Ich sag dir, ich fühle mich vor allen Dingen gut, weil meine Gehässigkeit gegenüber England und Southgate sich ja komplett als gerechtfertigt herausgestellt hat. Ich habe hier das 1-0 für England angesagt und gesagt, es wird kein schönes Spiel. Ich habe in jeder Tipprunde ein unspektakuläres 1-0 getippt. Alle haben gesagt, England ist doch Favorit. Ich habe gesagt, ihr wisst doch, was der für ein Fußball spielen lässt. Und es ist genauso gekommen, wie ich gesagt habe. Nicht nur das Ergebnis, sondern auch der Fußball. Und jetzt haben wir hier schon ein bisschen die Frage, finde ich, ob England zumindest eine bessere Leistung gegen Serbien zeigen kann, weil mit der Leistung, die sie da gezeigt haben, vor allen Dingen dem Einstellen jeglicher offensiver Aktivität nach dieser 1-0-Führung, wirst du auch gegen Dänemark durchaus in Gefahr laufen, zumindest mal einen Ausgleich zu kassieren.
Es sei denn, die Abwehr ist wieder so stark, wie sie unter Southgate ja sehr häufig ist. Wir erinnern uns an die letzte Euro, da gab es dieses Duell ja auch, da gewann ja England im Halbfinale mit 2:1 gegen Dänemark, auch ein bisschen glücklich. Aber damals war ja dieses 2:1, also vor allem das eine Gegentor, das erste im ganzen Turnier. Und das können sie halt eben auch. Ne? Nicht sonderlich prickelnd Fußball spielen, also für den neutralen Fan. Ne? Kein wunderschöner Fußball, Ballbesitz und Torchancen in Hülle und Fülle und fluides Aufbauspiel und dies und das und jenes. Nee, aber irgendwie gewinnen sie dann 1-0 oder hinten raus machen sie das zweite. Hätten sie ja auch machen können gegen die Serben, ne? Der Kane-Kopfball. Dann machen sie ja sogar den Deckel drauf. Dann ist die öffentliche Wahrnehmung auch ein bisschen anders, weil du dann sagst, ja, hier eiskalt und zugeschlagen, weil man es musste und nur das Nötige getan, aber souverän gewonnen. Sobald du das zweite machst, ne? Geht ja die Berichterstattung eher oder die Wahrnehmung eher in die Richtung, aber sobald du dich irgendwie mit dem 1-0 durchhangelst, heißt es ja eher, boah, das war nicht so prickelnd. Und sie können halt einfach beides. Sie haben halt die individuelle Klasse, auch das zweite nachzusetzen. Aber hinten haben sie eben auch die individuelle Klasse, keins zu kassieren. Und das ist schon auch irgendwo eine Stärke. Ne? Trotz biederem Fußball, es passiert wenig, aber es passiert halt auch wenig im eigenen Strafraum der Engländer.
Ja. Aber trotzdem ist es auch mittlerweile so, es ist ganz klar, das ist eben die Art Fußball, die auch Southgate als Lösung sieht, um irgendwann mal wieder einen Titel zu gewinnen für England. Das ist der absolute Pragmatismus, aus dieser Haut wird er auch nicht mehr raus können. Das macht es für mich auch so einfach, das vorherzusagen, wie diese Spiele laufen werden. Und das macht es für mich auch relativ einfach, hier zum Beispiel mal in Richtung zu gucken, unter 2,5 Tore. Vielleicht rächt es sich und es wird wirklich ein 1-1, weil man eben nach dem eigenen Tor wieder einstellt, weil wir einen ähnlichen Spielverlauf sehen. Vielleicht kann England sogar der Favoritenrolle in dem Sinne gerecht werden, dass sie dann 2-0 gewinnen und die Abwehr hält. Das sind alles Ergebnisse, die ich im Bereich des Möglichen halte. Ich erwarte hier aber auf keinen Fall mit der Beteiligung von England ein Shootout. Sie wollen selber keine Tore schießen, unbedingt mehr als nötig. Sie wollen nicht offensiv spielen über 90 Minuten. Gleichzeitig hast du ihre Verteidigungsstärke angesprochen. Fokus darauf, dass der Gegner eben auch nicht viele Tore schießt. Also Underwetten bei England spielen finde ich super nachvollziehbar, wenn man die nehmen möchte. Ansonsten haben wir hier natürlich ein Gefälle in den Quoten, wo England klarer Favorit ist. 1,60er Quoten auf dem Team. Ja, das lohnt sich für mich nicht so wahnsinnig, weil England eben zumindest ja, spielerisch durchaus die Lücken lässt, dass man sich da ärgert, wenn man diesen Favoritentipp im Dreiweg mitnimmt. Deswegen gehe ich hier so ein bisschen auf die Under, auf die unspektakuläre Spielweise, die man immer bekommt, wenn man Southgate bekommt.
Was zum unspektakulären Spiel dazugehört, ist ein 0-0 zur Halbzeit, Julius. Ja. Bei wenig Toren fallen oft auch zur Halbzeit schon mal gar keine. Und bei diesem 0-0 zur Pause gibt es eine 2,55. Und da bin ich auch wieder geneigt, das zumindest ins Auge zu fassen. Denn wenig Tore, wenig los, kein spektakuläres Spiel, 0-0 zur Pause und dann kommen 2,50er Quoten an. Klingt auf jeden Fall spannend. Ich könnte mir trotzdem grundsätzlich vorstellen, dass Dänemark dieses eine Tor erzielt, muss ich ehrlich sagen. Ich wünsche es mir sogar, es ist Wunschdenken dabei, ich gebe es auch ehrlich zu, so den Kopfball einigen. Hier Christensen oder ne, der Westergaard, der ist ja auch über 1,90 groß. Einfach mal eine Ecke von Eriksen reinköpfen oder einen Standard. Ist jetzt auch keine Schande, mal ein Standard-Gegentor zu kassieren. Und vielleicht nicken die Dänen einen rein und dann gibt es schon Zweierquoten, wenn beide treffen. Denn die Engländer sind immer für ihr Tor gut. Ne? Auch wenn es nur das eine oft ist, vielleicht ein zweites maximal. Aber sie sind ja auch für ein Tor gut, die Engländer. Und wenn beide treffen, gibt es Zweierquoten, 2,10 glaube ich sogar, je nach Wettanbieter. Und das ist schon auch irgendwo sehr, sehr lukrativ, ne?
Ja. Ja, ist es schon, aber wie gesagt, es fällt mir einfach schwer hier. Nach so vielen Jahren jetzt auch Southgate ist übrigens, glaube ich, auch schon 8 Jahre wieder im Amt oder so. Man vergisst das ein bisschen und in diesen 8 Jahren haben wir nie was anderes bekommen. Und ich habe wirklich auch jetzt dieses erste Spiel, was genau so gekommen ist, wie ich vorher gesagt habe, besteckt mich da auch noch ein bisschen mit der Selbstsicherheit, mit der ich England-Spiele vorhersage und da lande ich ja bei unspektakulären Spielen. Deswegen finde ich auch das Unentschieden zur Halbzeit einen schönen Tipp, vielleicht sogar das 0-0. Ich finde die Under-Tipps hier sinnvoll und ja, das mehr habe ich eigentlich noch nicht dazu, mehr will ich gar nicht über England sagen. Das müssen wir erstmal irgendwann verdienen, dass ich auch mal wieder über England reden will, also ja, einen Trainerwechsel.
Ich will, das kann ja sein, ich glaube, sein Vertrag läuft im Winter aus oder nach diesem Sommer, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall bald. Und ja, das Abschneiden bei der Euro hängt auch davon ab, ob es verlängert wird, ob er verlängert wird, der Vertrag. Ein Abschlusswort übrigens zu den Quoten, weil wir die noch nicht erwähnt haben und weil die spektakulär hoch sind auf Dänemark, nämlich 5,70 im Schnitt. Das ist eine sehr, 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 sehr hohe Quote. Und ich will jetzt nicht ausschließen, dass dieses Spiel unentschieden ausgeht, bin ich ehrlich. Will ich nicht ausschließen, einfach weil England so bieder gespielt hat gegen Serbien und weil sie gezeigt haben, ey, die haben auch wirklich Probleme teilweise Harry Kane in Szene zu setzen und irgendwie ja vor den gegnerischen Strafraum häufiger zu kommen. Also die zweite Halbzeit war ja wirklich dermaßen schwach im Ballbesitz der Engländer und im Vorwärtsspiel. Und vielleicht geht's ja dann wirklich mal 0-0 aus. Das würde ja wirklich zu dem passen, was du hier so besingst bei Southgate, zum Auftritt generell, zur Abwehrstärke, aber auch zum, ja, spröden Offensivspiel. Und dann, wenn man dann die doppelte Chance mitnehmen kann, einfach weil die Dänemark-Quote so dermaßen hoch ist, Julius, und dann blicke ich auf die doppelte Chance und die ist dann natürlich sehr attraktiv mit Zweierquoten. Kann ich dich damit locken?
Nee, ich sehe England wenig stolpern trotzdem. Ne? Das haben wir ja auch.
Das ist ernüchternd.
Ja, es ist ernüchternd, aber es ist eine Mannschaft, die sehr pragmatisch vorgeht. Und ich glaube, da braucht es eine richtig gute Mannschaft, um sie dann wirklich zu bestrafen für diese Herangehensweise. Wir machen damit einen Strich unter diese Podcast-Folge, können natürlich auch direkt nochmal in die nahe Zukunft blicken und euch sagen, wir haben gerade Spiele am Mittwoch und am Donnerstag besprochen, das heißt, ihr werdet schon am Donnerstag die nächste Folge bekommen, dann mit Spielen von Freitag und Samstag und da werdet ihr auch wie vor dem Turnier angekündigt das erste Mal Christian Bernhard hören mit Alex, weil ich da eben auch für die EM in anderer Funktion arbeitsmäßig zu sehr eingespannt bin, als an diesem Tag aufnehmen zu können. Wird also auch mal ein bisschen Abwechslung in der Stimmfarbe geben, aber vor allen Dingen wird es, wie gesagt, sehr zeitnah weitergehen mit den nächsten Spielen. Das ist auch noch der zweite Spieltag. Dann folgt darauf natürlich auch schon schnell der dritte Spieltag in der Gruppenphase. Auch das werden Alex und Christian noch diese Woche dann besprechen. Und dann sind wir zurück mit den K.O.-Runden und so weiter. Wenn ihr da wirklich gar nichts verpassen wollt, natürlich auch nochmal hier der Tipp, den Podcast zu abonnieren oder dem Podcast zu folgen, wie auch immer das auf der Plattform heißt, wo ihr diesen Podcast hört. Macht das sehr gerne. Schaut sehr gerne auf wettbasis.com vorbei, wenn ihr wirklich absolut gar nichts rund um die EM und auch um die Copa America und überhaupt um die Sportwelt verpassen wollt. Das sei euch auch nochmal ans Herz gelegt. Und damit höre ich jetzt endlich auf und sage Tschüss, danke fürs Einschalten. Bis bald. Ciao.